ARD Sounds.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das ist hier die dritte Folge. Wenn ihr die vorigen noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr zuerst in ARD Sounds hören, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Der Link ist in den Shownotes. »26. Juni 1966. 200.000 Menschen sind nach Hamburg gekommen, zur Ernst-Merck-Halle in der Innenstadt, nicht weit vom Dammtorbahnhof.
Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, setzen wir Wasser gegen Sie ein. Dies ist die letzte Aufforderung.«
»Komm, liebe Beatles, jetzt sind Sie da. Hunderte von Blitzlichtern flackern auf und in diesem Augenblick wird die Mauer durchbrochen, die Teenager sind auf der Straße, der Verkehr stoppt, die Teenager stürmen durch die Massen, schreien, hier scheint ein Chaos loszubrechen.
Es ist ein heißer Tag, als die Beatles zum ersten Mal nach 3,5 Jahren wieder nach Hamburg kommen. Dorthin, wo ihre Karriere vor 6 Jahren in einem runtergekommenen Stripclub begonnen hat. Schon Stunden vor Konzertbeginn drängen sich tausende Jugendliche vor der Halle. Die Mädchen mit hochtopierten Frisuren, Jungs mit Beatles-Haarschnitt, viele tragen Hemd und Krawatte. Die Schwestern Annegret und Karin, 16 und 18, sind mittendrin. Sie haben tatsächlich Karten bekommen. Zusammen mit 5000 anderen warten sie im Saal auf den Auftritt. Es riecht nach Schweiß, Haarspray und Zigarettenrauch. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Und dann kommen sie auf die Bühne. Die Beatles.
Meine Schwester, die schrie immer Paul und ich wollte immer George sehen. Und das war ein Gespräch.
Auf einmal nimmt dich das so ein, du merkst gar nicht, dass du auf einmal auf dem Stuhl stehst und schreit.
Ja, aber es war ja toll.
Ja, aber ich habe mir vorgenommen, das machst du nicht, weil ich das im Fernsehen gesehen habe und gedacht, diese Idioten, die Musik ist doch so gut. Und ich stehe selber dann auf dem Stuhl und schreie.
Ihr hört Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ein Podcast von NDR Kultur. Ich bin Urke Bandixen. Das ist Folge 3. Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today.
Als ich in der 7. Klasse war, auf der Realschule in meiner Heimatstadt Bredstedt in Nordfriesland, bekamen wir in einer Klassenarbeit im Musikunterricht folgende Aufgabe. Schreibt so viele Beatles-Lieder auf, wie ihr kennt. Für jeden genannten Titel bekommt ihr einen Punkt. Für mich kein Problem. Eine Traumaufgabe. Andere haben gerade mal 3, 4 geschafft. Ich brauchte sogar noch die Rückseite des Arbeitsblattes. Ich war irgendwie ein Beatles-Streber. Im Rückblick freue ich mich, dass unser Musiklehrer offenbar erkannt hatte, wie groß die Bedeutung der Beatles ist. Und ich frage mich, ob es wohl heutzutage in einer Musikarbeit die Aufgabe geben würde, schreibt so viele Taylor Swift-Lieder auf, wie ihr kennt. Fände ich ja super. Schreibt mir mal an beatlespodcast@ndr.de, ob ihr sowas mitbekommen oder selbst erlebt habt im Musikunterricht. Ich würde es euch wünschen, denn diese Beatles-Schulaufgabe, das war echt besonders, vor allem für mich. Über das musikalische Genie der Beatles habe ich euch ja schon einiges erzählt. In ihrer Bandgeschichte allerdings, da ziehen 1966 Wolken am Beatles-Himmel auf. Immer noch mehr, höher, weiter. Damit ist es plötzlich vorbei. Die zugekreischten Konzerte, die Fanmassen überall, das allein ist schon schwierig für die vier Beatles. Dazu kommen aber noch einige handfeste Probleme. Skandale, verbrannte Platten, Ärger mit der Politik. 1966 wird das Horrorjahr der Beatles.
It was just me singing help and I meant it, you know.
John Lennon hat das Lied geschrieben. Der Text sollte genau das sagen. Ich kann nicht mehr. So geht es nicht mehr weiter. Die Beatles sind erschöpft, ausgebrannt. 5 Alben, 13 Singles, 2 Filme in den vergangenen 3,5 Jahren. Dazu rund 380 Konzerte. Unzählige Interviews, Fotosessions, Fernsehauftritte und keine Privatsphäre. Überall lauern die Fans. Zu Hause, vor dem Studio, vor jedem Hotel, in dem sie übernachten, an jedem Auto, das sie zu den Auftritten bringt. Dazu kommt, die Konzerte funktionieren nicht mehr. Nicht, weil die Beatles es nicht können, nein, sondern weil die Fans so ausrasten. Das Publikum ist lauter als die Musik. Die Beatles können sich selbst auf der Bühne nicht mehr hören und deshalb nicht mehr richtig performen. Scheitern sie an ihrem eigenen Erfolg?
Die Beatles beginnen am 24. Juni eine Gastspielreise, die sie nach München, Essen und Hamburg führen wird.
Es ist die sogenannte Bravo Beatles Blitztournee. Die Jugendzeitschrift ist Medienpartner und überschlägt sich schon wochenlang mit Beatles-Stories. Die Beatles kommen nach Deutschland. Am 23. Juni 1966 landen die Beatles in München. Am kommenden Tag sollen sie 2 Konzerte im Zirkus Kronebau geben. 1 nachmittags, 1 abends. Die Konzerte sollen 2,5 Stunden dauern, aber die Beatles spielen jeweils nur 30 Minuten nach der Pause. Davor treten 3 Vorbands auf. Cliff Bennett und The Rebel Rousers, eine R&B-Band, das Duo Peter and Gordon und die Hamburger Rattles. Alle 3 Gruppen sind damals sehr bekannt. So ist der Ticketpreis immerhin gerechtfertigt. 10 bis 25 Mark kosten die Karten. Das wären heute so ungefähr 20 bis 60 Euro. Mit dem Vorprogramm ist das Publikum also zufrieden. Aber gekommen sind die Leute natürlich wegen der Beatles. Als die auf die Bühne kommen, gibt es kein Halten mehr. Und das ist ein Problem.
Man hatte die Bands gehört davor, die konnte man noch ganz gut hören. Aber dann kamen die Beatles und man konnte nichts mehr hören. Es wurde nur gekreischt. Gekreischt ohne Ende.
Diese Stimme kennt ihr vielleicht. Das ist mein Freund und NDR-Kollege Peter Urban. Er hat mehr als 25 Jahre den ESC im Fernsehen kommentiert und macht mit mir den Musikpodcast Urban Pop, in dem wir über einzelne Bands und Musikgeschichte reden. Ich habe ihn nach der Beatles-Blitztournee 1966 gefragt, denn er war in Essen dabei. Peter ist damals 18 und geht noch zur Schule in Osnabrück, interessiert sich aber schon sehr für Popmusik, auch für die Beatles. 1966 ist für ihn klar, zum Konzert der Beatles in Essen muss er hin. Mit dem Zug.
Die Züge hatten einen extra Namen, Sonderzüge überall aus Deutschland. Mein Zug aus Osnabrück hieß der rasende John oder der rollende Ringo.
In der Essener Grugerhalle fragt sich Peter Urban dann allerdings, ob das wirklich eine gute Idee war, die Bravo-Blitztournee.
Wie alt war ich? 18-jähriger Gymnasiast, war diese Assoziation von Bravo so peinlich. Ich saß da und dachte, überall diese Bravo-Banner und so, dachte, scheiße, wo bin ich jetzt hier? Und das Konzert war dann nur 30 Minuten lang, 11 Songs. Und die Songs, die ich vielleicht auch hören wollte, die komplizierteren, die wurden natürlich nicht gespielt. Denn mit Bass, Schlagzeug, Gitarren kannst du viele Songs, die sie damals schon im Studio eingespielt hatten, auf Rubber Soul oder auf Revolver, gar nicht nachvollziehen. Die kannst du ja gar nicht realisieren. Es war schon ein bisschen enttäuschend.
Vor allem, weil man die Beatles eben kaum hört. Die Musik aus den damaligen Verstärkern und Boxen hat keine Chance gegen das Geschrei. Ein Problem, das übrigens schon 1-2 Jahre später keins mehr sein wird, denn die Technik wurde in den nächsten Jahren schnell besser. The Who oder Led Zeppelin zum Beispiel konnten schon die Verstärker viel mehr aufdrehen als die Beatles im Jahr 1966. Und die Monitorboxen, das sind die, die auf der Bühne stehen, damit die Band sich selbst hören können, wurden auch besser. Inzwischen tragen ja alle Musiker bei Konzerten in ihr Monitoring Kopfhörer. Daran war damals natürlich noch nicht zu denken. Etwas ernüchtert fährt Peter nach Hause und die Beatles über Nacht weiter nach Hamburg, wo dann auch schon wieder Sonderzüge mit Fans eintreffen.
Der Beatles-Sonderzug, der fliegt im Haus, bitte alle aussteigen, der Zug endet hier, bitte alle aussteigen.
Hallo, beruhigt sich gleich, keine Sorge.
Oke Bonnixen, in der Kultur, grüßen Sie, Frau Eggers. Hallo. Das ist mein Kollege Tore Fund. Die haben sich
Hallo Hund, ja, hallo Hund.
Ich hatte ja gefragt, wer war 1966 bei einem Beatles-Konzert in Deutschland dabei? Wer kann mir davon erzählen? Also, außer Peter Ober. Dutzende Mails haben mich erreicht. Vielen Dank dafür. Mit einigen von euch habe ich telefoniert. Und zwei Zeitzeuginnen habe ich dann in Hamburg-Volksdorf besucht.
Hallo.
Das ist meine Schwester.
Hallo, guten Tag. Hallo, Oke Bonnixen. Grüße Sie. Wie schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Ganz toll.
Annegret und Karin. Ihr Hund Flocke ist ein bisschen aufgeregt. Ja, und ich auch. Bin ich irgendwie immer, wenn ich Leute treffe, die die Beatles live miterlebt haben. Aber vor allem freue ich mich, hier auf dem Sofa in Annegrets hellem, gemütlichem Wohnzimmer zu sitzen. Sie ist ein bisschen größer als ihre ältere Schwester, die nur auf den ersten Blick ruhiger und gemütlicher wirkt. Die beiden sind Mitte 70, aber irgendwie kann ich sie mir auch als 15-, 16-jährige Beatles-Fans vorstellen.
Sie haben ja wohl noch das Ticket, das ist ja ein Knaller, das ist ja ganz toll.
Karin holt das Ticket aus ihrer Dokumentenmappe.
Wie sind Sie denn an die Tickets überhaupt gekommen?
Unsere ältere Schwester arbeitete im Reisebüro Hapag-Lloyd.
Aber die hat den Karten für Sie drei besorgt?
Sie hatte zuerst die Karten für sich besorgt und dann hat sie es meinen Eltern erzählt und die hat gesagt, besorg doch noch mal für Annegret und Karin die.
Na? Ich hätte mir das ja nicht leisten können, weil ich noch zur Schule gegangen bin.
Und ich auch nicht, war gerade aus der Schule gekommen.
In der Ernst-Merck-Halle war das Konzert. Die Halle ist 1986 abgerissen worden. Sie stand aber mitten in der Innenstadt beim Dammtor Bahnhof in einem der umliegenden Parks. Die Polizei in Hamburg ist vorbereitet. Aus Gründen. Ein Jahr vorher hatte es Stress gegeben bei einem Konzert der Rolling Stones. Frustrierte Besucher hatten sich damals vor derselben Halle eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Das soll nicht nochmal passieren. Aber die Sorge ist da. Denn einfach nur um die Beatles kurz zu sehen, kommen 200.000 Menschen zur Halle. Die Polizei nimmt an diesem Tag einen Lehrfilm auf, für spätere, ähnliche Ereignisse. Der wurde vor einigen Jahren im Polizeiarchiv wiedergefunden.
Auf dem Innenhof des Ausstellungsgeländes werden die Kräfte verdeckt bereitgehalten. Für die Aufklärung, die innere und äußere Absperrung einschließlich der Reserven, sind 650 Beamte eingesetzt. Hierzu gehören 29 Kradfahrer, 22 Reiter und 22 Hundeführer. Außerdem stehen zwei Wasserwerfer, drei Lautsprecherwagen und ein Gefangenentransportwagen zur Verfügung.
Klingt ganz schön martialisch, finde ich. Die Polizei hat mehrere Absperrungen und Kontrollposten eingerichtet. Nur wer eine Karte hat, kommt da durch.
Bitte die Karten nicht zu weit wegstecken. Bevor Sie in der Ernst-Merck-Halle sich befinden, müssen Sie die Karten noch einige Male an Kontrollstellen vorzeigen.
Die Beatles übernachten übrigens in Hamburg nicht in der Innenstadt, sondern außerhalb im Schloss Tremsbüttel, ein Hotel nordöstlich von Hamburg. Auch aus Sicherheitsgründen. Allerdings haben die Fans das natürlich rausgekriegt und warten am Bahnhof in Ahrensburg auf den Sonderzug, der die Beatles am Morgen des 26. Juni aus Essen hierher bringt. Sie werden irgendwie durch die kreischende Menge gelotst. Ich verlinke euch mal ein Video, wo man sieht, wie die Beatles durch diesen kleinen Regionalbahnhof gehen. Ein Horror für alle Sicherheitskräfte. Von dort werden sie mit Limousinen zum Hotel und später zur Halle gebracht. Nicht ganz einfach, aber die Polizei trickst die Fans aus.
Vor dem Tor 9 in der Karolinstraße haben sich bereits Hunderte zum Empfang der Beatles-Köpfe eingefunden. Das Polizeiaufgebot verstärkt den Eindruck, dass hier die Beatles ankommen werden. Dieses ist aber nur ein Ablenkungsmanöver, denn die Kolonne fährt inzwischen unbemerkt durch ein anderes Tor zur Halle.
In der Halle müssen die aufgeregten Fans unter Kontrolle gehalten werden.
Mit einem ziemlich forschen Ton ist man mit uns umgegangen. Ja. Ne? Also nicht gerade sehr zimperlich.
Da waren ganz viele Ordner. Also das weiß ich noch, dass wir ganz schnell unsere Plätze gefunden hatten und lange gewartet haben.
Genau wie in München und Essen treten erst die Vorbands auf, die Rattles. Als Hamburger Band werden sie besonders gefeiert, die Lokalhelden mit Sänger Achim Reichel. Die kennen die Beatles noch aus Starclub-Zeiten. Inzwischen sind die Rattles in Deutschland die angesagte Rockband. Und dann endlich. Und hier hört man sehr gut das Problem. Die Fans kreischen lauter, als die Beatles spielen können.
Leider habe ich überhaupt keine nicht. Musik gehört. Ich habe nur irgendeinen Krach gehört, einen Musikkrach. Aber einordnen, welche Musik das war, das konnte man gar nicht.
Die Beatles spielen 11 Songs. Allerdings kann das Publikum keinen davon identifizieren. Und es sind halt nur 30 Minuten. Sind Annegret und Karin enttäuscht?
Ja, sehr. Ja. Also man ist ja dann in so einer Euphorie auch drin. Ah, die Beatles. Und dann hat man das nicht für möglich gehalten, dass das schon vorbei war. Also es war schon recht kurz. Ne?
Aber die Schwestern sind trotzdem froh, dass sie dabei waren.
Das war das wichtigste Ereignis, was es überhaupt gab.
Also es war schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich saß nachher im Zug nach Hause, dachte, oh Gott, welche Songs hätte ich jetzt gerne gehört und wäre doch so schön gewesen. Aber egal, Hauptsache man hat ja auch das Adrenalin gespürt, den großen Idolen nah zu sein. Und man war ihnen ja relativ nah.
In der Pause zwischen den beiden Hamburger Konzerten haben die Beatles übrigens eine Pressekonferenz gegeben. Die Jungs sind leicht genervt. Paul und Ringo zünden sich erstmal eine Zigarette an. Autsch. Gleich die erste Frage nach verflossenen Liebschaften. Die Jungs rollen mit den Augen, nehmen es aber mit Humor. Noch. Arrogant? Nur weil sie ein bisschen Kontra geben? Paul wird etwas deutlicher.
You know, you expect sort of nice answers to all the questions. But the questions aren't nice questions. They don't have to have nice answers. And if we don't give nice answers, it doesn't mean we're snobby. It just means we're natural.
Wenn die Fragen unfreundlich sind, gibt es auch keine freundlichen Antworten. 13 Minuten dauert diese Pressekonferenz. Einen Teil findet man bei YouTube. Verlinken wir euch mal in den Shownotes. Eine Pressekonferenz von vielen. Ja, aber man merkt ja sehr deutlich, die Stimmung kippt. Die Beatles haben Mühe, die Kontenance zu bewahren. Irgendwie läuft es nicht mehr, das Erfolgskonzept der smarten Jungs im adretten Anzug, die mit der Presse shakern. Die Beatles sind nicht länger Everybody's Darling. Auch in Japan, der nächsten Tourneestation, gibt es Probleme. 5 Konzerte geben sie in der Nippon Budokan Hall, einer großen Halle in Tokio, die normalerweise für Kampfsportveranstaltungen und Staatszeremonien genutzt wird. Dass hier Rockmusik gespielt wird, ist neu. Japanische Nationalisten und rechtsgerichtete Gruppen sind wenig begeistert. Sie betrachten es als Blasphemie, dass eine westliche Popgruppe in dieser Halle auftritt. Die Beatles erhalten anonyme Morddrohungen und werden rund um die Uhr von der Polizei beschützt. Ihre Zimmer im Tokyo Hilton dürfen sie nur für die Konzerte verlassen. Auf den Philippinen danach kommt es noch schlimmer. In Manila sollen die Beatles 2 Konzerte spielen. Schon bei der Ankunft läuft alles schief. 5000 Fans warten am Flughafen von Manila. 1966 regiert auf den Philippinen der Diktator Ferdinand Marcos. Jeder hat Waffen und es herrscht diese typische, Zitat Ringo Starr, heiße, katholische, waffenverseuchte spanische Inquisitionsatmosphäre. Die Band soll sich zack zack in ein Auto setzen. Eskortiert von 6 Motorradpolizisten geht es erst zu einer Pressekonferenz im Hauptquartier der philippinischen Marine. Anschließend werden die Beatles zu einer Privatjacht gebracht. Sie sind Ehrengäste auf einer Party wohlhabender Filipinos. Es ist schwül. Überall sirren die Moskitos. Das ganze Boot ist voller bewaffneter Polizisten. Die Beatles fühlen sich unwohl. Erst spät nachts können sie endlich ihre Suite im Hotel beziehen. Am nächsten Morgen wird es dann richtig weird. Die Beatles wollen frühstücken, aber es kommt kein Frühstück. Sie fragen bei der Rezeption nach.
A call down again. Excuse me, I'm out for breakfast. And still nothing happened. And so we put the TV on.
Aus Langeweile machen sie den Fernseher an, erzählt Ringo Starr, und sehen eine Live-Übertragung aus dem Präsidentenpalast. Der Reporter beschwert sich, dass die Beatles nicht dort sind, beim Frühstück mit der Präsidentengattin Imelda Marcos.
We sat there in amazement, couldn't believe it. And we just watched ourselves not arriving at the presidential palace.
George Harrison und die anderen sind fassungslos. Sie waren zum Frühstück eingeladen, bei der Frau des Präsidenten. Später stellt sich heraus, dass der Veranstalter dem Palast den Beatles-Besuch zugesichert, aber mit niemandem darüber gesprochen hat. Beatles-Manager Brian Epstein hatte eine Voranfrage noch in Tokio abgelehnt. Die Beatles selbst wissen von nichts. So hat Imelda Marcos mit hunderten Kindern und Würdenträgern vergeblich auf die Beatles gewartet. Auch auf der Bühne fühlt sich die Band unwohl. Die Crowd kommt ihnen näher als sonst. Sie absolvieren 2-mal ihr halbstündiges Programm und fahren anschließend ins Hotel. Aber viel Schlaf bekommen die Beatles nicht. Im Hotel ist man auf einmal sehr unfreundlich. Polizei taucht auf. Es ist von Drohungen gegen die Band die Rede.
So then things started to get really weird. Come on, get out of bed, get packed, we're getting out of here.
Am nächsten Morgen wollen sie einfach nur weg, sagt Ringo. Frühstück gibt es sowieso nicht. Dafür auf allen Zeitungen die Schlagzeile: Beatles beleidigen Präsidentenfamilie. Also ab zum Flughafen. Die Fahrt zum Flughafen wirkt wie absurdes Theater. Die Fahrer fahren Umwege. Auf der Straße stehen auf einmal Hütchen und Absperrungen. Militärfahrzeuge tauchen auf. Am Flughafen ist auch alles voller Soldaten und Polizisten.
So we got there and we got put into the transit lounge. And then we got pushed around from one corner of the lounge to another, you know.
In der Lounge werden sie herumgeschubst. Ihr Roadie Mel Evans wird sogar geschlagen. John und Ringo finden zumindest kurz ein Versteck.
You know, and there's the famous story of John and I hiding behind these nuns. Because we thought, the Catholic country, they won't beat up the nuns.
Die sind hier katholisch, die werden ja wohl keine Nonnen verhauen. Es klingt witzig, ist aber bitterer Ernst. Die Beatles schaffen es schließlich in eine British Airways Maschine. Mit Schramm und blauen Flecken. Doch dann wird das Management nach draußen gerufen. Plötzlich ist die Rede von einer Steuerschuld. Brian Epstein versucht, die Behörden zu bestechen. Schließlich gibt er ihnen die ganze Gage. 74.000 philippinische Pfund in bar. Dann, endlich, dürfen sie doch abfliegen. Alle sind unglaublich erleichtert. Zurück in England können sich die Beatles kurz entspannen und aufatmen. Als nächstes ist wieder die Arbeit im Studio dran. Ja, 1966 ist das Skandaljahr für die Band. Der Manila-Eklat bleibt nicht das letzte Problem. Aber es ist auch das Jahr, in dem großartige Songs entstehen.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl.
Es ist, als gäbe es zwei Bands. die Liveband, die zunehmend überfordert ist, und dann die Studioband, die immer neue Lieder aus dem Hut zaubert, sich weiterentwickelt, sich nicht wiederholen möchte, die 2 Alben im Jahr herausbringt, dazu alle Vierteljahr zusätzlich Singles. Eigentlich hat immer beides zusammengehört, die eigenen Lieder und die Live-Power der Beatles. Aber jetzt ist es, als gehe da eine Lücke immer weiter auf. Auf den neuen Alben Rubber Soul und Revolver kann man das Genie der Beatles hören. Sie saugen von überall her neue Ideen auf und machen sie sich zu eigen. Mal ist es griechische Folklore. Mal ein ungewöhnliches Instrument. George Harrison spielt seine neu erworbene Sitar. Ein gutes Beispiel dafür, wie ihre persönlichen Erfahrungen in die Musik einfließen. George interessiert sich gerade sehr für indische Kultur und Philosophie. John nimmt psychedelische Drogen wie LSD, beschäftigt sich aber auch mit Poesie. Er dichtet rätselhafte, sarkastische und sehr persönliche Lieder. There are places I remember. Paul besucht viele Kunstausstellungen und Galerien. Er beschäftigt sich mit zeitgenössischer Musik und bringt eine Menge Einflüsse mit für seine Songs und Balladen. Er schreibt jetzt mehr und mehr aus einer Beobachterperspektive, wie ein Reporter. Und Ringo? Der hat seine Freundin Maureen schon im vergangenen Jahr geheiratet und ist Vater eines Sohnes geworden. Ringo hält alles wie Klebstoff zusammen. Die Freunde, die aus ihren eigenen Welten ins Studio kommen. Und trommelt, wie nur er das kann. Hört mal genau hin, zum Beispiel bei dieser Passage von Rain. Das Studio in der Abbey Road ist ihr Safe Space, ihr Wohnzimmer, ihr Spielplatz. Und der Ort, wo sich die Beatles-Magie entfaltet. Einer hat eine Song-Idee, und dann kommen die anderen und verbieteln das Lied. Mit ihrem Harmoniegesang und ihren Instrumenten. Inzwischen kann man hier übrigens auf 4 Spuren aufnehmen, nicht mehr nur auf 2, wie in den frühen Jahren. And he told us
of his life. Underneath that staircase, there was a huge great cupboard in which was every possible noisemaker that you might want if you're running a theatrical production.
David Hepworth, der britische Musikjournalist, der ein Buch über das Studio geschrieben hat, liebt diese Anekdoten, wie die Beatles den Schrank unter der Treppe zum Kontrollraum finden, darin allerlei Zeug, mit dem man Lärm machen kann.
Bells, horns, shakers, things that made a sound of thunder or whatever.
Die waren eigentlich für Comedy-Aufnahmen oder Hörspiele in den Studios. Aber die Beatles sind in ihrem eigenen Abenteuerfilm und bedienen sich einfach. Next door, and the band begins to play.
We all live in a yellow submarine. That's kind of part of the richness of the Beatles that the people like the Rolling Stones didn't have.
Diese Lust am Ausprobieren gehört zur DNA der Beatles. Andere Bands wie die Rolling Stones haben das nicht. Die machen nur Bluesrock. Mal schneller, mal langsamer. Turn off your mind, relax and float downstream. Mit Tomorrow Never Knows setzen die Beatles noch einmal einen drauf. Ein experimentelles Lied voller Soundeffekte. Von John Lennon wie ein bizarrer Traum, ein Klangsog, ein musikalischer Drogentrip. Ein völlig neuer Sound damals. Das Album Revolver erscheint am 5. August 1966. Ein komplexes Album mit vielen Instrumenten und neuen Sounds, das sich von den früheren Beatles-Alben unterscheidet, aber auch von allem, was sonst auf dem Markt ist. Kurz nach diesem Album-Release soll es für die Beatles in die USA und nach Kanada gehen. 19 Konzerte an 14 Orten in knapp 3 Wochen. Aber sie fliegen mit gemischten Gefühlen über den Atlantik, denn in den USA haben sie unlängst für einen großen Skandal gesorgt. Schon im März hatte John Lennon ein Interview gegeben, und zwar dem Londoner Evening Standard, genauer gesagt der Journalistin Maureen Cleave. Sie hat in dieser Zeit einen guten Draht zu der Band, weil sie keine Klatschreporterin ist, sondern ernsthaft interessiert. Für eine 4-teilige Serie schreibt sie Porträts über die Jungs. John empfängt sie dazu in seinem Haus in Surrey, wo er mit seiner Frau Cynthia und dem kleinen Sohn Julian lebt. Es ist eher ein Gespräch unter Freunden als ein Interview. Maureen und John gehen durchs Haus und sprechen über dies und das. Kunst, Religion, Bücher, Musik, Alltag. Und John sagt unter anderem, Zitat, wir sind jetzt populärer als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst verschwindet, Rock'n'Roll oder das Christentum. Eine eher beiläufige Beobachtung, dass Jugendliche sich stärker für Popmusik als für Kirche interessieren. In England bleibt der Satz unbeachtet. Aber im Juli 1966, kurz vor Beginn der US-Tournee der Band, druckt ein US-Magazin das Zitat ohne Kontext nach, mit einer ziemlich dämlichen Schlagzeile. John says, Beatles bigger than Jesus, steht da. Und vor allem in den Südstaaten der USA bricht ein Sturm der Entrüstung los. Einige christliche Radiosender rufen zu einem Beatles-Boykott auf. Die Beatles-Platten sollen an einem Platz gesammelt werden, um sie dort öffentlich zu verbrennen. Es gibt Drohungen gegen die Band, vor allem gegen John Lennon. Einige Konzerte der US-Tournee stehen kurz vor der Absage. Am 4. August fliegt Manager Brian Epstein nach New York und gibt eine Pressekonferenz.
I have prepared a statement which I will read. The quote which John Lennon made to a London columnist more than 3 months ago has been quoted and represented entirely out of context.
Epstein ist sichtlich besorgt, als er vor die Journalisten tritt, aber auch sehr klar.
John is deeply concerned and regrets that people with certain religious beliefs should have been offended in any way whatsoever.
John bedauert, dass er religiöse Gefühle verletzt hat, sagt Epstein den Journalisten. Aber das reicht nicht. Die Kontroverse breitet sich über die Vereinigten Staaten hinaus aus. In Mexiko-Stadt gibt es Demonstrationen gegen die Beatles und mehrere Länder, etwa Südafrika und Spanien, verbieten die Musik der Beatles in ihren nationalen Radiosendern. Epstein erwägt, die US-Tournee abzusagen, entscheidet sich aber dagegen. Am 11. August 1966 landen die Beatles in Chicago und geben direkt im Astor Tower Hotel eine Pressekonferenz. 150 Journalisten belagern die 4 Jungs, die nebeneinander auf einem Sofa sitzen. Vor ihnen ein Couchtisch mit zig Mikros, hinter ihnen eine Blumentapete. Also, was war das mit diesem Jesus-Vergleich?
I wasn't trying to compare me or the group with Jesus or religion at all. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it.
Hätte er gesagt, das Fernsehen sei populärer als Jesus, hätte sich wohl niemand aufgeregt. John Lennon kaut Kaugummi. Er steht unter Druck. Brian Epstein hat ihm gesagt, wie wichtig es ist, jetzt die richtigen Worte zu finden.
I was pointed out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. It is true, special more for England than here. You know, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person. I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this.
All this, sagt er und grinst. So viel Aufriss wegen eines einzigen Satzes, der völlig falsch verstanden wurde in den USA. Wenn man sich die Aufzeichnungen der Pressekonferenz genau anguckt, es gibt sie in vielen Variationen im Netz, oft seltsam zusammengeschnitten, dann merkt man, dass die Jungs verunsichert sind. Paul betont mehrfach, dass sie einfach authentisch sind, sagen, was sie denken. Das sei doch besser, als sich zu verstellen, oder? Dazu kommt noch, dass sich John und George auch im Namen der anderen beiden Beatles öffentlich zum Vietnamkrieg äußern. Seit 1964 unterstützen die USA Südvietnam im Kampf gegen den kommunistischen Norden. Die Beatles fordern den Rückzug der US-Truppen. 2 Jahre später werden die Proteste gegen diesen Krieg riesig sein. Auch andere Musiker beteiligen sich. Aber jetzt, im Jahr 1966, wundern sich die Leute. Showgeschäft und Politik? Das passt doch nicht zusammen. Elvis Presley zum Beispiel hat immer abgelehnt, sich zu politischen Fragen zu äußern. Aber jetzt kommt die Kritik von den Beatles. Das gefällt vielen in den USA überhaupt nicht. Die US-Tour wird ein Horrortrip für die Band. Im sehr konservativen Memphis demonstrieren Menschen vor dem Stadion und fordern eine Absage des Konzerts. Auch der rassistische Ku Klux Klan ist dabei.
The Ku Klux Klan, being a religious order, is going to come out here the night that they appear at the Coliseum here. And we're going to demonstrate with different ways, tactics to stop this performance.
Wir versuchen, das Konzert zu verhindern, erklärt ein vermummter Klan-Anhänger mit spitzer Kapuze dem Reporter. Es wirkt befremdlich, für die Beatles aber vor allem bedrohlich. Sie haben Angst vor wütenden Extremisten, vor einem Attentat. Sie treten trotzdem auf. Und dann wirft jemand einen Feuerwerkskörper auf die Bühne. Es klingt wie ein Schuss. Hört noch mal genau. Die Beatles sind schockiert. Sie denken wirklich, es schießt jemand auf sie. Und das gibt den Ausschlag.
So, in the back of the van that took us away from that gig, we all kind of said, let's stop touring.
Es ist ihnen klar, so können sie nicht weitermachen. Schon vor dem letzten Konzert der Tour in San Francisco wissen sie, das hier wird das letzte Mal sein.
We knew now, yeah, sure, you know. This wasn't fun anymore. This is probably our last gig.
Aber außer den Beatles weiß das niemand. Vielleicht deshalb packen Paul und John ihre Fotoapparate ein, als sie am Nachmittag des 29. August das Hotel verlassen, um zum Candlestick Park Stadion zu fahren. Mit Polizeieskorte, klar. Die Straßen sind voller Fans. Die Beatles sitzen in 2 Limousinen. Sind sie erleichtert, dass eine Entscheidung gefallen ist? Vermutlich. Und vermutlich auch ein bisschen wehmütig, weil sie die Konzerte ja früher geliebt haben. Als sie im Backstage-Bereich ankommen, macht Paul Fotos. John, der raucht, George, der vor sich hin starrt, von Besuchern. Dann gehen sie auf die Bühne. Auch da fotografieren sie sich gegenseitig, lachen und machen Faxen. Sie stellen einen Kassettenrekorder auf und drücken auf Aufnahme. Diesen letzten Auftritt, sie wollen ihn bewahren. Den Mitschnitt findet man heute noch auf YouTube. Die Qualität ist natürlich schlecht. Als letzten Song spielen sie Long Tall Sally, eine ihrer Live-Show-Granaten. Ein Rock'n'Roll-Klassiker von Little Richard. Der Song funktioniert immer.
Talk. Thanks. Go on. Do anything. Anyway, the song is good enough.
Paul singt ihn, wie schon damals, vor 5 Jahren im Top 10 in Hamburg. Dort haben sie ihr Bühnenhandwerkszeug gelernt. Jetzt schließen sie damit ihre letzte Live-Show ab. Singen und spielen sie dieses letzte Lied auf einer Bühne anders, dramatischer, leidenschaftlicher, wehmütiger? Ich kann das nicht hören. es klingt wie immer. Rock'n'Roll eben, herausgeschrien, die pure Lebensfreude. Und dann ist der Song vorbei. Die Beatles verbeugen sich und gehen ab. An dieser Stelle muss ich erstmal durchatmen. Auch wenn ich darüber schon tausendmal gelesen und gesprochen habe. Es bleibt ein bedeutender Moment, dieser 29. August 1966. Die Beatles, die berühmteste, die bekannteste und erfolgreichste Band der Welt, hat beschlossen, nie mehr aufzutreten. Ohne es jemandem zu sagen. Ein radikaler Schritt. Musik machen wollen sie weiter, auch die Beatles sein. Aber geht das eigentlich? Eine Band, die nicht auftritt, aber immer neue Alben veröffentlicht? Unvorstellbar eigentlich und auch sehr traurig. Die Beatles entfernen sich damit auch ein bisschen von ihrem Manager Brian Epstein, der ja die Tourneen und die Zeitpläne immer verabredet hat. Eine Veränderung, die schwerwiegender ist, als man jetzt ahnen kann. Nach dem letzten Konzert, von dem die Öffentlichkeit nicht wusste, dass es das letzte war, verschwinden die Beatles erstmal von der Bildfläche, machen Urlaub. George Harrison fährt für ein paar Wochen nach Indien. John Lennon dreht einen Antikriegsfilm in der Lüneburger Heide und in Spanien aus Langeweile.
We went to Almeria, Spain for 6 weeks, just because I didn't know what to do. What do you do when you don't tour? There's no life. What the hell do you do all day? You know, I mean. So I did the movie, which is boring as hell, and 6 weeks there. But I was really too scared to walk away. I was thinking, well, this is like the end, really.
Das hat sich schon irgendwie angefühlt wie das Ende. Der Film kostet John übrigens die Frisur. Der Pilzkopf musste weg für die Rolle als Soldat. Eine Ära geht zu Ende, als sich der erste der vier die Haare kurz schneiden lässt. Und John trägt seitdem, wie seine Rolle im Film, die berühmte runde Nickelbrille. Aber was ist mit Paul? Wo ist der? Was macht der? Er ist weg. Irgendwie. Paul McCartney verschwindet hinter einem hohen, dichten Zaun, hinter den Mauern seines Hauses in der Cavendish Avenue in London. Das hat er 1965 gekauft und monatelang umbauen lassen. Jetzt lebt er hier mit seiner Freundin, der Schauspielerin Jane Asher. Rein kommen nur sehr wenige Vertraute. Einen treffen wir bei unserer Recherche in London. Das ist Leslie Cavendish. Er fragt netterweise erstmal nach, wie sich mein Name ausspricht. Das kenne ich schon. Passiert ständig. Katharina, die Redakteurin dieses Podcasts, musste noch mal kurz ins Hotelzimmer die Powerbank holen. Leslie hat uns auf eine kleine Tour eingeladen. Sein Kumpel Mark hat ein Taxi und wird uns zu ein paar wichtigen Beatles-Orten fahren. Leslie Cavendish kam durch einen Zufall in den Inner Circle der Beatles. 1966 ist Leslie 19. Ein cooler Typ, schmal, fast androgyn. Er arbeitet als Model, aber eigentlich ist er Friseur im Salon von Vidal Sassoon in der Londoner Bond Street. Der Salon ist weltberühmt, seit Sassoon den Five-Point-Cut erfunden hat. Ein geometrisch klarer Kurzhaarschnitt, der ohne Haarspray und stundenlanges Frisieren funktioniert. Ein Gegenmodell zu den aufwendig hochtopierten Frisuren der 50er. Jane Asher ist hier Stammkundin und fragt Leslie, ob er ihrem Freund die Haare schneiden kann. Bei ihnen zu Hause. Sie kritzelt die Adresse auf einen Zettel.
7 Cavendish Avenue. And I said, that's really strange. I said, that's my surname. And she said, well, maybe it was meant.
Die Straße heißt wie er, Cavendish. Vielleicht ist das Schicksal, sagt Jane. Und da fahren wir jetzt zusammen hin.
Hey Mark, nice to meet you. Hi.
Es ist ein echtes Londoner Taxi. Man sitzt wirklich super darin.
And this is Bond Street right in the front, isn't it?
Yes.
Wieder eine etwas surreale Situation für mich. Durch London fahren mit dem Friseur von Paul McCartney, der ein Freund der Band wurde und ganz nah dran war. Und wir reden mit ihm. Leslie ist in Plauderstimmung. Er ist jetzt 78 und ziemlich kräftig. An die Modelfigur erinnert nichts mehr. Das Jeanshemd offen über einem weißen T-Shirt, die Haare sind grau, aber sein Seitenscheitel, der hat irgendwie immer noch einen besonderen Schwung. Gelernt ist gelernt. Die Cavendish Avenue liegt gleich bei den Abbey Road Studios um die Ecke. Wir halten direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Leslie zeigt auf die Tür und erinnert sich.
I pressed the buzzer. I walked through, that's when I saw the Aston Martin. And I'm thinking, right, I've got my comb and scissors, my hand dryer, and I'm now going to cut someone's hair that my sister has on the wall. Right? And I happen to quite like the Beatles.
Alles easy, redet Leslie sich ein, er hat alles dabei. Was soll sein? Er schneidet einfach die Haare von einem Typen, dessen Poster bei seiner Schwester an der Wand hängt. Er selbst mag die Beatles nicht mal.
When I pressed the buzzer, the door opens to McCartney. Hello, Leslie. He said, James took me all about you. Would you like to come in? He said, please come in. Would you like a cup of tea?
Paul McCartney öffnet selbst die Tür und bietet Leslie einen Tee an. England halt. Tee. Ich bin neidisch und möchte eigentlich auch direkt klingeln und hoffen, dass Paul mir öffnet. Denn das Haus gehört immer noch ihm. Und seltsam, das Tor zur Einfahrt steht jetzt auch offen. Oben im Haus ist ein Fenster auf Kipp. Autos parken drin. Ein weißer Lieferwagen fährt rein. Ist Paul McCartney etwa zu Hause? Auch Leslie wird ein bisschen unruhig. Er beugt sich vor und sieht aus dem Fenster.
Just checking something out.
Was hat er gesehen? Paul etwa? Einen Moment lang scheint das möglich. Eine Frau ist aus dem Wagen vor uns gestiegen. Vielleicht Pauls Ehefrau?
Not her.
Sie ist es nicht. Naja, es wäre immerhin möglich gewesen. Als Leslie zum ersten Mal hier ist, mit seinen Scheren und Kämmen, stellt sich die Frage, wo soll dieser Haarschnitt überhaupt passieren, so ohne Profi-Waschbecken?
So I've gone to the bathroom there. And here you are with a guy that could afford anything. And I've got a glass, which you put your toothpaste into, whatever. That's how I'm washing his hair.
Er wird Paul McCartney, dem Millionär, die Haare mit einem Zahnputzbecher waschen müssen.
Paul, can you put your head down? I was laughing to myself. And he is taking it as easy, like nothing. It was no sort of, you can't do that. You know, where's the super basin you should have brought along or something, you know?
Paul ist völlig unkompliziert, hält einfach seinen Kopf ins Waschbecken.
The whole time that I ever was with him, he came over as this normal guy.
So war er immer, sagt Leslie. Ganz normal. Nach dem Schneiden gibt's mehr Tee und man quatscht ein bisschen.
Next thing you ask is, have you written any songs lately? Then the ocean opened.
Ob Paul kürzlich ein paar neue Lieder geschrieben hat, riskante Frage, der Elefant im Raum sozusagen. Denn das wollen ja alle Fans sehr gern wissen. Paul, der seit Wochen wie vom Erdboden verschwunden ist, schreibt er überhaupt noch Songs?
And he went to the piano. And I thought that was just a fiddle around on the piano until I heard it.
When I get older, losing my hair.
When I get 64, losing my hair. Which I said never happened to you.
Seine Haare verlieren mit 64, das wird dir aber nicht passieren, sagt Leslie damals zu Paul. Damit kennt er sich schließlich aus und er hat total recht behalten. Paul McCartney hat immer noch ziemlich volle Haare.
Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64.
So wird Leslie Cavendish Pauls persönlicher Friseur. Bald schneidet er allen Beatles die Haare, ist drin, im Inner Circle. Übrigens, als Leslies Großmutter später ein paar Fotos der Beatles sieht, wundert sie sich.
She said to me, you did that hair? You told me they needed a haircut. I said, Grandma, that is the haircut.
So nah dran an einem der größten Popstars der Zeit, gab es da nicht auch Gossip?
He's got a lot of time, got all the money, whatever, whatever. So he had a lot of influences. People like that Robert Fraser, right, who introduced him to hard drugs. He was being distracted because Jane wasn't there.
Paul hat Zeit, Geld, Freunde, die ihn mit Drogen bekannt machen und ist, wenn Jane nicht da ist, durchaus offen für Neues.
So he was vulnerable to any girl. Right? Not a bad catch, is he?
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you.
Ich merke, mehr Persönliches wird Leslie kaum erzählen. Die Diskretion hält, die Loyalität auch. Der innere Kreis bleibt quasi geschlossen. Etwas, das ich ja auch bei Frida Kelly, der Fanclub-Sekretärin, bemerkt habe. Beeindruckend nach so vielen Jahren, finde ich. Andere haben Bücher voller Klatschgeschichten geschrieben, Leslie und Frida nicht. Im Herbst 1966 dreht Jane Asher einen Film in Bristol.
Are you going to go down and see her? He said, no, I can't do that because...
Besuchen kann Paul sie nicht, dann würde es in der Öffentlichkeit wieder nur um die Beatles gehen. Das bedauert Paul, als Leslie mal wieder den Pilzkopf in Form schneidet.
What are you in disguise? What do you mean in disguise?
Leslie schlägt Paul vor, sich zu verkleiden.
I had this hair was about that long on top, and I had it there, and normally it's holding it there to take the ends off.
Er hält eine Strähne in der Hand und sagt,
why don't I cut it all off? Ha ha ha.
Beatles haircut.
That's a joke.
Abschneiden? Eigentlich nur ein Scherz.
Why don't I just cut it off? And he went, go on then.
Und so verschwindet der zweite Pilzkopf. Und damit auch die Beatles. In gewisser Weise. Sie werden zurückkommen, aber anders. Nächstes Mal bei Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Wenn ihr nicht warten wollt, die vierte Folge gibt es schon jetzt in ARD Sounds. Das ist unsere Audioplattform mit einem großen Angebot an Podcasts und Hörspielen. Runterladen lohnt sich also auf jeden Fall. Und natürlich diesen Podcast abonnieren, direkt in ARD Sounds, um nichts zu verpassen. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sound Design Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs und Julia Kaiser. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Ein besonderer Dank geht an Aline König für die großartige redaktionelle Unterstützung. Außerdem natürlich an Annegret Eggers und Karin Philipp. Und an Peter Urban, Lars Henning, Tore Fründ, David Hepworth und Leslie Cavendish. Und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gute Geschichten mögen und gerne Beatles-Musik hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt gibt es wie immer noch einen Podcast-Tipp. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass wir bei Being the Beatles auch viel Zeitgeschichte erzählen. Und deshalb empfehle ich euch jetzt dieses Mal den Podcast Alles Geschichte, der History-Podcast. Da geht es um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben. Wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Sehr viele, super spannende Themen. Hört sehr gerne mal rein bei Alles Geschichte. Ihr findet den Podcast natürlich in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt. Den Link packe ich euch mal in die Shownotes dieser Folge. Zusammen mit einem weiteren Minitipp von uns bei NDR Kultur. Urban Pop, Musiktalk mit Peter Orban und, naja, mit mir. Ich spreche mit Peter über die wichtigsten Bands und ihre Geschichte. Und ja, wir haben auch schon ein paar tolle Folgen zu den Beatles aufgezeichnet. Hört auch da gern mal rein.